SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Explosion in einer Feuerwerkfabrik am Brienzer See. Mindestens ein Mensch kam ums Leben. Zu hohe Gesundheitskosten, weil Kantone ihre Spitäler vor Wettbewerb schützen, das sagt eine Studie. So tönt es am Festival Musikdorf Ernen. Das Festival in der kleinen Walliser Gemeinde lockt Gäste in Scharen an und bekommt nun den Prix Montagne. Und was macht das wärmere Klima mit unserem Wald? Und wie machen wir das Beste daraus? Darüber sprechen wir um eins im Tagesgespräch. Am Mikrofon Nathalie Christen und mit den Nachrichten Jonathan Fisch.
Bei einer Explosion in Oberried am Brienzer See ist mindestens eine Person ums Leben gekommen. Die Detonation ereignete sich auf dem Gelände einer Feuerwerkfabrik, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt. Für die Bevölkerung bestehe aber keine Gefahr. Wie es zur Explosion kommen konnte, sei noch nicht geklärt. Die Feuerwerkfabrik in Oberried beschäftigt rund 30 Mitarbeiter. Viele Kantone schränkten die unternehmerische Freiheit ihrer Spitäler ein und unterstützten diese mit versteckten Subventionen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie im Auftrag des Internetvergleichsdienst comparis.ch. Damit verzerrten die Kantone den Wettbewerb unter den Spitälern. So gebe es vielerorts eine Überversorgung. Diese verursache hohe Kosten für die Steuer- und die Prämienzahler, so comparis. Am stärksten in den Wettbewerb eingreifen würden die Kantone St. Gallen, Genf und Appenzell-Innerrhoden. Zürich und Schwyz dagegen förderten den Wettbewerb am konsequentesten. Das Medienunternehmen AZ Medien schließt seine Zeitungsdruckerei im solothurnischen Subingen. Die Verantwortlichen des Verlags teilten mit, man wolle die Produktion künftig auf den Standort Aarau konzentrieren. Dort werde nächstes Jahr eine neue Druckmaschine in Betrieb genommen. In der Druckerei in Subingen arbeiten heute 35 Mitarbeiter. Ob sie weiter beschäftigt werden könnten, sei noch offen. Der US-Generika-Hersteller Actavis baut am internationalen Hauptsitz im Kanton Zug mehrere Dutzend Stellen ab. Wie das Unternehmen bestätigte, ist die Hälfte der 134 Arbeitsplätze betroffen. Rund 40 Stellen sollen ganz gestrichen werden, etwa 30 Mitarbeiter will Actavis an anderen Standorten weiter beschäftigen. Actavis ist das drittgrößte Generika-Unternehmen der Welt, es ist in mehr als 60 Ländern tätig. Die EU will strengere Regeln für sogenannte Schattenbanken. Das sind Unternehmen, die Finanzdienstleistungen anbieten, aber keine Banklizenz haben. Die EU-Kommission will solche Unternehmen nun verpflichten, dass sie sich mit mehr Eigenmitteln besser absichern. Damit soll verhindert werden, dass diese Schattenbanken bei möglichen Unsicherheiten auf den Finanzmarkt in Schwierigkeiten geraten. Die Wirtschaftsleistung der 28 EU-Staaten ist im zweiten Quartal dieses Jahres etwas stärker gewachsen als bisher angenommen. Das Statistische Amt der EU hat das Wachstum gegenüber dem vorherigen Quartal von 0,3 auf 0,4% korrigiert. Damit sei die anhaltende Rezession beendet. Das größte Wachstum verzeichnete das Krisenland Portugal, gefolgt von Deutschland und Großbritannien. Die Billigfluggesellschaft Ryanair will während den Wintermonaten 70 bis 80 ihrer Flugzeuge am Boden lassen. Dies ist mehr als geplant. Ursprünglich wollte das Unternehmen 50 seiner rund 300 Maschinen vorübergehend außer Betrieb nehmen. Damit reagiere die Fluggesellschaft auf die geringeren Gewinnaussichten wegen schleppender Nachfrage, sagte der Chef von Ryanair. Der Übergangspräsident Ägyptens hat sich seit seinem Amtsantritt zum ersten Mal im Fernsehen an sein Volk gewandt. In seiner Rede sagte Adli Mansour, wenn sich die Lage im Land verbessere, könne der Ausnahmezustand Mitte September aufgehoben werden. Dieser war nach den Unruhen im August verhängt worden. Seit der Entmachtung von Präsident Morsi kommt es im Land immer wieder zu Unruhen. Der russische Präsident Putin hat die USA aufgefordert, Beweise für einen mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen in Syrien prüfen zu lassen, und zwar vom UNO-Sicherheitsrat. Falls danach objektiv klar sei, wer den Giftgaseinsatz veranlasst habe, werde Moskau angemessen reagieren, sagte Putin in einem Fernsehinterview. Er appellierte erneut an die USA, nicht einseitig gegen Syrien vorzugehen. Russland ist einer der letzten Verbündeten des syrischen Präsidenten Assad, dem mehrere westliche Staaten Chemiewaffeneinsätze vorwerfen. In Deutschland haben die Überschwemmungen vom Frühsommer Schäden von mindestens 8 Milliarden Euro verursacht. Das ist die vorläufige Bilanz, die das deutsche Innenministerium veröffentlicht hat. Fast ein Drittel der Schadenssumme betrifft die Schäden im Bundesland Sachsen-Anhalt. Zwischen Mitte Mai und Anfang Juli war es vor allem im Süden und Osten Deutschlands zu schweren Überschwemmungen gekommen. Zehntausende Helfer standen im Einsatz.
12.36 Uhr, Rendezvous mit neuesten Informationen zur Explosion in der Feuerwerkfabrik im Laufe der Sendung. Jetzt dann gleich Zürich und Schweiz top, St. Gallen und Genf flop. Wie Kantone den Spitalwettbewerb fördern oder bremsen und was das für unsere Prämien bedeutet. Die erste Rede des ägyptischen Übergangspräsidenten. Er hofft auf eine bessere Situation. Wir übersetzen: auf ein Ägypten ohne Kritiker. Machtkampf um Suhrkamp. Das Bundesgericht entscheidet in einem Teilaspekt. Wir werfen einen Seitenblick auf eine dramatische Geschichte. So klein, so musikalisch, so erfolgreich. Warum Erlen ein Vorbild sein soll fürs Berggebiet. Das Haus steht so schief, dass die Suppe aus dem Teller fließt, ohne Unterlage. Und das alles wegen der Olympischen Spiele in Sotschi. Jetzt Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.840 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 23,39 gehandelt, der Dollar zu 93,68 Rappen. Das Wetter bis morgen Donnerstag bleibt es in der ganzen Schweiz sonnig. Am Nachmittag bilden sich über den südlichen Bergen einige Quellwolken. Die Temperatur reicht 27 bis 30 Grad.
Gut gemeint, aber noch ungenügend umgesetzt. Das ist die Kurzfassung einer neuen Studie zum Wettbewerb im Schweizer Spitalwesen. Seit 1,5 Jahren können Patientinnen und Patienten zwar frei wählen, in welchem Spital sie sich behandeln lassen wollen. Doch der Wettbewerb unter den Spitälern spiele viel zu wenig. Die Kantone seien schuld. Elisabeth Pestalozzi.
Mehr Wettbewerb zwischen den Spitälern gleich mehr Qualität zu tieferen Preisen. Das ist die Formel der neuen Spitalfinanzierung, die zum Ziel hat, die Kosten im Gesundheitswesen besser in den Griff zu bekommen. Doch diese Rechnung funktioniere nur in jenen Kantonen, die ihre Spitäler in die Selbstständigkeit entlassen haben. Zu diesem Schluss kommt eine Studie im Auftrag des Internetvergleichsdienstes Comparis. An der Spitze der Rangliste stehen der große Kanton Zürich und der kleine Kanton Schwyz. Warum? Der Kanton Schwyz besitzt kein Spital mehr, sagt Gesundheitsökonom und Studienautor Philipp Widmer.
Und wenn er nicht mehr selber Eigentümer ist, dann kann er viel leichter regionalpolitische Interessen wie die Arbeitsplatzsicherung und so weiter in diese Spitalversorgung einbringen. Und das führt dazu, dass dann die Spitäler mehr Handlungsspielraum haben, zum einen, zum anderen aber sich verstärkt auf den Wettbewerb konzentrieren müssen, weil sie wissen, wir können nicht mehr so gut auf die Unterstützung des Kantons hoffen.
Ganz anders sieht es in den Kantonen St. Gallen oder Genf aus. Sie sind die Verlierer der Comparis-Hitliste. Mit versteckten Subventionen zum Beispiel würden diese Kantone den angestrebten Wettbewerb aktiv unterwandern, so Philipp Widmer.
Wir haben jetzt nach 2012 vermehrt Kantone, die versuchen bewusst, ihre Liegenschaft oder das Spital neu zu bauen, in die Liegenschaft zu investieren, um die Attraktivität zu erhöhen. Und das sollte eigentlich heutzutage nicht mehr die Aufgabe des Kantons sein, denn mit der neuen Spitalfinanzierung erhalten die Spitäler eine Investitionspauschale, mit denen sie eigentlich in neue Infrastrukturen selber investieren sollten.
Die Konsequenz dieser Unterschiede ist für Widmer klar. Die Kantone, die heute als Gewinner an der Wettbewerbsspitze sind, könnten doch wieder auf den Geschmack von staatlichen Subventionen und dickeren finanziellen Polster für ihre Spitäler kommen können. Ein eigentliches Wettrüsten wäre die Folge.
Mettrüsten im Sinne der Beteiligung des Kantons, wie wir es früher gehabt haben, und eigentlich die Ziele, wie es die neue Spitalfinanzierung fordert, nicht so erreicht werden können, wie es eigentlich angedacht wurde.
Schlechte Noten also von Comparis für das Großprojekt Spitalfinanzierung, das vor anderthalb Jahren nach langen politischen Diskussionen gestartet ist. Diese Beurteilung sei nicht ganz fair, kontert Carlo Conti, Präsident der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz. Die Studie beurteile die Kantone zwischen 2007 und 2012. Für eine Bilanz der neuen Spitalfinanzierung sei es noch zu früh. Dennoch räumt Conti ein.
Ich stelle fest aber, dass die Umsetzung der neuen Regeln der Spitalfinanzierung in vollem Gange ist und nicht überall alles schon gemacht ist. Aber das, wie gesagt, hängt auch von den politischen Entscheidungsprozessen in den einzelnen Kantonen ab, die ich als Demokrat selbstverständlich auch respektiere.
Die politischen Mühlen würden vielleicht langsam mahlen, zum Stillstand aber kämen sie nicht. Die Entwicklung zu mehr Wettbewerb zwischen den Spitälern aufhalten oder gar zurück zum alten Subventionssystem, das wolle heute niemand mehr, schon gar nicht die Konsumenten und Prämienzahler. Die Befürchtung also, es käme zu einem Rückschritt bei der Spitalfinanzierung, die sei, so Conti, unbegründet.
Die neuesten Meldungen aus Ägypten lassen aufhorchen. Gestern bombardiert das Militär Dörfer, in denen es radikal-islamistische Extremisten vermutet, und vier Fernsehstationen müssen schließen, die positiv über die Muslimbrüder berichtet haben. Heute spricht der Übergangspräsident Mansour erstmals am Fernsehen und erweckt den Eindruck, bald werde alles besser. Wahlen wie geplant, in zwei Wochen kein Ausnahmezustand mehr, sofern sich die Situation verbessere. Eine bessere Situation? Ist das aus Militärsicht ein Ägypten ohne Kritiker? Ja, meint Journalistin Astrid Frevel in Kairo im Gespräch.
Es ist tatsächlich so, dass die kritischen Stimmen weitgehend verstummt sind. Die Gegner haben ja auch kaum mehr Möglichkeiten, sich zu organisieren. Das ist wirklich so, dass erst langsam erste kritische Stimmen auftauchen. Und es sieht so aus, als ob die Regierung ihren Fahrplan umsetzen kann und der Ausgangszustand, wie geplant, aufgehoben wird nach einem Monat.
Sie haben gesagt, es gibt erst wenige Kritiker, die neu auftauchen. Wer ist denn das?
Das sind vor allem diese Kreise, die die erste Revolution eingeleitet haben. Sie verlangen jetzt zum Beispiel, dass wirklich aufgeklärt wird, was bei diesen blutigen Ereignissen, bei der Räumung der Protestlager geschehen ist. Und sie zeigen natürlich ganz deutlich, dass sie dagegen sind, dass die Armee wieder das Sagen hat in Ägypten.
Und dürfen diese Kritiker das sagen oder werden sie auch unterdrückt?
Im Moment sind das wirklich noch kleine Gruppen und man lässt sie. Aber das Klima ist schon so, dass es im Moment klar ist, dass es einen offiziellen Diskurs gibt und der wird von allen staatlichen Medien und auch den privaten Medien verbreitet und daran halten sich die meisten im Moment noch.
Inwiefern unterscheidet sich das heutige Ägypten eigentlich überhaupt noch vom Ägypten unter Diktator Mubarak?
Da muss man sich immer vor Augen halten, dass natürlich die wichtigsten Strukturen des Staates sich nicht verändert haben. Das heißt, der Polizeiapparat ist unverändert, der wurde überhaupt nicht reformiert. Auch die Justiz ist unverändert. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass die wichtigsten Institutionen, die auch dem Machtapparat zur Verfügung stehen, dass die unverändert sind und wir jetzt das Gefühl haben, die Mubarak-Zeit sei wieder zurück.
Das heißt, die Revolution ist gescheitert.
So absolut darf man das nicht sagen. Es haben sich natürlich viele Dinge verändert, vor allem aber im kleineren Bereich. Also die Menschen wagen jetzt zu sagen, was sie wollen. Sie kämpfen auch dafür in ihrer eigenen Umgebung. Man muss einfach sehen, dass es sehr viel mehr Zeit benötigen wird, um diese autoritären Strukturen auf ein demokratisches Fundament zu stellen.
Heißt das, mittelfristig haben Sie dennoch Hoffnungen, dass sich in Ägypten etwas in Richtung Demokratie verändert?
Ja, ich glaube schon. Also im Moment sieht es wirklich nach Rückschritt aus. Das muss man so sehen. Aber man muss wirklich abwarten, was sich jetzt in den nächsten Monaten entwickelt. Im Moment ist alles noch so wie unter einer Schockstarre. Aber ich bin sicher, dass es Kräfte gibt, die einen Ausweg suchen werden, die auch das Gespräch mit den Muslimbrüdern wieder suchen muss, weil letztlich muss man die in irgendeiner Form einbinden, denn sie sind nach wie vor die größte organisierte Gruppierung in diesem Land.
Sagt Journalistin Astrid Frevel in Kairo. Sie hören Rendezvous 1:15. Wir kommen zurück auf die Explosion in einer Feuerwerkfabrik in Oberried am Brienzersee. Unser Reporter Christian Strübin ist in der Nähe des Unglücksortes. Christian Strübin, was haben Sie gesehen?
Wir haben gesehen, dass das ganze Gebiet dieser doch wuchtigen Explosion heute Morgen um etwa 7.35 Uhr sehr weiträumig abgesperrt ist. Man hat keinen Zutritt zum eigentlichen Schadenplatz. Die Trümmerteile haben sich über mehrere hundert Meter verteilt und fordern jetzt die Spurensicherung heraus. Aber näher an die Sache herankommt man nicht.
Mindestens ein Mensch ist ums Leben gekommen, das haben wir schon gehört. Wissen Sie unterdessen noch mehr?
Also das ist bestätigt, dass es mindestens ein Todesopfer gibt. Das schließt nicht aus, dass es noch mehr geben kann, aber das weiß man noch nicht. Zwei Personen sind unterdessen noch vermisst. Ich kann vielleicht auch sagen, dass das Care-Team des Kantons Bern Angestellte und Nachbarn betreut.
Zum Unfallhergang, wissen Sie da schon etwas?
Es muss eine sehr heftige, eine sehr wuchtige Explosion gewesen sein. Ob das in einem der kleinen Produktionshäuschen auf diesem sehr weitläufigen Werksgelände passiert ist oder in einem größeren Bau, das kann man noch nicht sagen. Möglicherweise gibt es im Verlauf des Nachmittags, nach dem Mittag, dann noch weitere Informationen. Die Polizei und die Spurensicherung sagen, dass es ein sehr aufwendiges und auch sehr belastendes Verfahren ist.
Zum Schluss ganz kurz, um was für ein Unternehmen handelt es sich denn?
Also Hamburger Feuerwerksfabrik, die gibt es hier am Brienzersee seit etwa 150 Jahren. Seit einem Jahr gehört sie wieder der Société Suisse des Explosifs, einer Schweizer Gesellschaft, die dieses Unternehmen, einem deutschen Unternehmen, abgekauft hat. Man ist daran, dieses Unternehmen jetzt dann nach Wimmis zu zügeln, auf das Gelände der Eidgenössischen Pulverfabrik. Und vorgesehen ist, auf diesem doch sehr großen Gelände hier am Brienzersee durch eine holländische Unternehmung ein Ferienresort bauen zu lassen.
Das waren Informationen von Christian Strübin. Herzlichen Dank. Das Festival Musikdorf Ernen im Wallis erhält dieses Jahr den mit 40.000 Franken dotierten Prix Montagne der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete und der Schweizer Berghilfe. Es wurde heute Morgen aus 50 Projekten in den Schweizer Berggebieten ausgewählt. Das Musik- und Literaturfestival in Ernen sei eine große Idee in einem kleinen Dorf, lobt die Jury. Weshalb Ernen jeden Sommer von tausenden Besuchern aus aller Welt besucht wird, weiß Priska Dellberg.
So tönt es jeden Sommer in der Erner Dorfkirche, berühmt für den barocken Hochaltar und die Akustik. Der Veranstaltungsort ist wohl einer der Hauptfaktoren für den Erfolg des Festivals. Der 500-Seelen-Ort im Goms hat Charme. Für den intakten Dorfkern mit den sonnenverbrannten Holzstadeln und den prächtigen Herrenhäusern erhielt Ernen einst den Wackerpreis. Francesco Walter, seit Ende der 90er Jahre Intendant und prägende Figur des Festivals Musikdorf Ernen, sagt:
Als ich vor über 23 Jahren auf das Ernen gekommen bin, ich bin einfach hin und weg. Ich bin einfach überwältigt von dem Dorf. Und ich glaube, das machen sehr viele Feriengäste, die kommen, auch die ganzen Musiker, die von dieser ganzen Welt kommen, auf Ernen kommen, aus dem Postauto aussteigen, auf dem Dorfplatz sind. Das ist einfach das Wow-Effekt.
Francesco Walter hat es geschafft, die Dorfbevölkerung mit seinem Enthusiasmus anzustecken. So stellen Einheimische ihre Wohnungen zur Verfügung, damit die Musikerinnen und Musiker eine Bleibe haben. Diese würden den familiären Rahmen schätzen.
Sehr viele von diesen Musikern, die dingeln durch die ganze Welt, die sind immer in diesen Luxushotels, aber schlussendlich, sie sagen immer, das ist immer gleich, ob sie jetzt in einem Hotel in Singapur sind oder in Zürich sind oder in London, die Zimmer sind alle genau gleich ausgestattet. Und in Ernest ist halt etwas Spezielles, sie kochen zusammen, sie feiern zusammen nach einem Konzert, sie üben zusammen in dieser Wohnung drin. Und das macht echt das Spezielle von Erna uns.
Meint Francesco Walter. Entstanden sind die Erna Musik- und Literaturwochen aus den Meisterkursen des ungarischen Pianisten György Zsebök. Nach dessen Tod vor 14 Jahren konnte Walter auf dem Netzwerk des charismatischen Musikers aufbauen. Mittlerweile dauert der Anlass ganze 6 Wochen im Juli und August. Es gibt Kammermusik, Klavier, Jazz, Orchester und Barockkonzerte in der Dorfkirche und seit vielen Jahren Schreibseminare mit der Krimiautorin Donna Leon. Stars wie sie kommen trotz kleinen Gagen. Nur knapp 700.000 Franken Budget stehen zur Verfügung. Das reicht nicht für Extragavanzen. Deshalb ist das Festival Musikdorf Ernen auch kein Glamour-Anlass.
Statt Champagner gibt es halt Pinsch Wasser vom Dorfbrunnen und das ist auch sehr gut.
Ernen hebt sich durch diese Einfachheit ab von den anderen Bergfestivals wie jene in Gstaad und Verbier. Das wollen jedes Jahr über 5'000 Besucherinnen und Besucher erleben, Musik- und Literaturliebhaber, die viel Geld ausgeben. Rund 2 Millionen Franken Wertschöpfung entstehen in der Region. Längst ist das Festival der wichtigste Pfeiler im Sommertourismus und wird es wohl noch lange bleiben. Bereits heute sind einige der Veranstaltungen in der nächsten Saison ausverkauft.
Ja, und wir machen weiter mit Kultur, nur bleibt's im nächsten Beitrag nicht so harmonisch. Adolf Muschk, Peter Bixel, Lukas Bärfuß, Peter Weber, John Matthias Gavelti. Auch für Schweizer Autoren und Leseratten ist der Surkamp Verlag ein klingender Name. Doch in den letzten Jahren machte der Verlag vor allem durch Machtkämpfe unter den Besitzern von sich reden. Der Streit unter den Gesellschaftern geht bis vors Bundesgericht. Das hat heute einen Entscheid gefällt. Aus Lausanne berichtet Sascha Buchbinder.
Man könnte den Machtkampf bei Surkamp wie eine Fernsehsoap erzählen. Als Streit zwischen Erben, als Streit zwischen Mann und Frau, als dem ewigen Ringen zwischen Gut und Böse. Für die Rolle der Guten empfiehlt sich die Verlegerin Ulla Unseld-Berkewitsch, deren Familienstiftung über 61% der Anteile verfügt. Sie sieht sich als Kämpferin dafür, dass der Verlag nicht dem Diktat des Geldes unterworfen wird, sondern weiterhin die kulturelle Entwicklung im deutschen Sprachraum prägen kann. Die Rolle des Schufts ginge demnach an Hans Barlach, der über eine Schweizer Medienholding 39% des Verlags besitzt. Ob diese Rollen passen? Darüber werden letztlich deutsche Gerichte entscheiden. Derzeit wird in Berlin und Frankfurt zäh um eine Umwandlung in eine AG gerungen, was auf eine Entmachtung von Barlach hinauslaufen würde. In Berlin hat jüngst Ulla Unseld-Berkewitsch vor Gericht einen wichtigen Sieg errungen. Allerdings obsiegte fast zeitgleich Hans Barlach vor Frankfurter Richtern in einem ebenso wichtigen Verfahren. Alles ziemlich unübersichtlich. Aber so sind Dramen nun einmal, wenn es auf das große Finale zuläuft. Für etwas Klarheit hat nun das Bundesgericht gesorgt, wenigstens für den Schweizer Handlungsstrang in diesem Ringen. In der Schweiz nämlich stritt sich Hans Barlach mit dem Verkäufer des Surkamp-Anteils, dem Winterthur-Mäzen Andreas Reinhardt. 2009 hatte Barlach von Reinhardt dessen Winterthur Medienholding AG gekauft und so seine Surkamp-Anteile erhalten. Allerdings leistete er nur eine Anzahlung von 400.000 Franken. Die vereinbarte Zahlung von weiteren 5 Millionen verweigerte er mit der Begründung, dass Ulla Unseld-Berkewitsch die Zusammenarbeit mit der von Barlach gekauften Winterthur Medienholding gekündigt habe. Eine Kampfmaßnahme, durch die ihm ein Verlust von 5 Millionen Franken entstanden sei. Eine Argumentation, die die Schweizer Richter nicht überzeugte. Das Bundesgericht bestätigt ein Urteil des Zürcher Handelsgerichts, das Barlach dazu verpflichtet, die 5 Millionen Franken umgehend zu bezahlen, zuzüglich 7,5% Zins für die Jahre seit 2009. Barlach werde das Geld überweisen, lässt sein Schweizer Anwalt ausrichten. Ein Verkauf der Anteile hingegen, wie von deutschen Medien angekündigt, komme für Barlach nicht in Frage. Weitere Folgen im Surkamp-Drama sind also gesetzt.
Prestige. Das erwartet der russische Präsident Putin von den Olympischen Winterspielen in Sotschi diesen Winter. Umgerechnet 50 Milliarden Franken investiert Russland in die Spiele und geht dabei unzimperlich vor, wie das Beispiel der Ortschaft Blinovo zeigt. Das halbe Dorf ist ins Rutschen gekommen, weil hier der Schutt von den großen Baustellen von Sotschi abgelagert wird. Seit über 3 Jahren leben deshalb mehrere Familien in schiefstehenden Häusern. Die Regierung kümmert das wenig. Russland-Korrespondent Peter Giesling hat sich diese schräge Geschichte angeschaut.
Russland baut die Olympischen Arenen und Stadien von Sotschi unmittelbar am Ufer des Schwarzen Meeres. Fast alles, die Pisten, die Eisfelder, die Bobbahn, die Schanzen im nahen Berggebiet, die Zufahrtsstraßen und auch die meisten Hotels werden neu aus dem Boden gestampft. Dies ist zumindest sehr ehrgeizig und offenbart auch immer mehr seine Schattenseiten. Zum Beispiel im Dorf Blinova am sanft ansteigenden Hang unmittelbar hinter den großen Olympiastadien. Hier ist die vierköpfige Familie Skiba gezwungen, jeden Tag von Neuem zu improvisieren. Ihr Haus ist im Erdreich regelrecht eingeknickt, es steht in Schieflage. Und um drinnen im schräg stehenden Haus irgendwie arbeiten, essen und schlafen zu können, müssen die Skibas ihre Möbel entsprechend unterlegen, damit diese auf den schiefen Zimmerböden in einen einigermaßen waagrechten Zustand versetzt werden können. Achtung, passen Sie auf bei jedem Schritt, warnt mich die Hausherrin Tatjana Skiba. Von der schief stehenden Haustür geht's direkt, aber eben leicht aufwärts zur direkt gegenüberliegenden Küche. Wir haben die Wand mit Linoleum verkleidet, damit keine abbrechenden Mauerteile auf dem Küchentisch landen. Und hier, diese Unterlagen sorgen dafür, dass die Suppe nicht gleich aus dem Teller fließt. In Blinova standen seit Jahrzehnten Wohnhäuser. Hier hat sich im April 2010 keine Naturkatastrophe ereignet. Nein, Olympstreu, der olympische Generalunternehmer von Sotschi, hat vielmehr Aushubmaterial und Bauschutt vom neuen Sotschiner Meereshafen und vom Bahnhofsneubau hierher in eine Waldlichtung oberhalb der Häuser von Blinova gekippt. Riesenmengen an Beton und Eisenabfällen. Und der Hang oberhalb der Häuser ist so offenbar zusätzlich mit 90 Tonnen Baumüll pro Quadratmeter belastet worden. Bis der Hang dann eben nach einem Gewitter ins Rutschen kam und die neuen Wohnhäuser von Blinova Richtung Tal schob und zum Teil gefährlich querstellte. Das wirkt sich schlimm aus für die Bewohner hier am Hang. Die meisten von ihnen haben zuvor in der Imereti-Bucht gelebt. Dort aber sind sie enteignet worden, sie mussten umsiedeln, weil ihre Häuser in der Bucht den großen Olympiastadien im Weg standen. Jene Bewohner schließlich, die hierher an den Hang bei Blinova gezogen sind, sind dann im April 2010 eines Nachts nach einem Gewitter jäh aus dem Schlaf gerissen worden. Es sei schrecklich, so zu leben, erklärt Tatjana Skiba. Vor allem sei auch ungewiss, wann ihr Haus in eine noch stärkere Schieflage gerät. Jedes Mal, wenn es gewittert, müssen wir uns fürchten. Letztes Jahr bei einem kleinen Erdbeben haben wir draußen in Decken übernachtet. Und Tatjana Skiba lässt nicht locker, wir balancieren vorsichtig weiter zum Treppenhaus. Hier sehen Sie, wie sich unser Haus vom ursprünglichen Fundament losgelöst hat. Im schiefstehenden Kinderzimmer sind die Betten so auf Pfosten abgestützt, dass der Sohn und die kleine Tochter nach dem Zubettgehen nicht gleich aus ihren Decken rollen. Auf ihre verschiedenen Einsprachen bei den Behörden hätten die betroffenen Einwohner von Blinova seit 3 Jahren stets bloß den einen Bescheid erhalten, nämlich, dass ihre Angelegenheit bearbeitet werde. Und dies seit 3 Jahren. Wir aber, wir müssen doch leben können. Die Olympischen Spiele sind natürlich wichtig für das Prestige von Russland. Aber in einem zivilisierten Land sollten die Rechte der Bevölkerung mehr respektiert werden. Dabei geht es hier in Blinova letztlich nur um 15 Familien, denen ein normales Dach über dem Kopf geboten werden sollte. Und das sollte doch für Russland kein Problem sein. Aber nein, unser Staat lässt uns allein.
Eine Reportage von Peter Giesling. Um die Zukunft unseres Waldes geht's im Tagesgespräch, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Jonathan Fisch.
Bei einer Explosion auf dem Gelände einer Feuerwerkfabrik in Oberried am Brienzersee ist eine Person ums Leben gekommen. Wie es dazu kommen konnte, ist noch nicht klar. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. Trotz neuer Spitalfinanzierung mischen sich nach wie vor viele Kantone in den Wettbewerb zwischen den Spitälern ein. Laut einer Studie verursacht dies hohe Kosten für die Steuer- und die Prämienzahler. Die EU-Kommission will nun auch den Finanzunternehmen ohne Banklizenz Vorschriften machen. Sogenannten Schattenbanken sollen ihre Eigenmittel erhöhen müssen, um im Krisenfall nicht in Schwierigkeiten zu geraten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.